den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Wir sind wieder auf Sendung. Dank unserer Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg, für die wir herzlich danken. Am Konzept ändert sich nichts, nur dass wir die Welt vor 100 Jahren nun durch die Brille der Hamburger Zeitungen betrachten. Also verfolgt mit uns den Weimarer Sommer in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge. Und jetzt legen wir los.
Die Hamburger Volkszeitung war seit 1920 das Blatt der Kommunistischen Partei in der Hansestadt. Entsprechend wenig erstaunlich ist es, dass im heutigen Bericht vom 11. August 1924 über eine neuerliche Konferenz zwischen Deutschland und den Siegermächten über die Frage der Kriegsreparationen weder Zentrumskanzler Marx noch Außenminister Stresemann von der DVP noch die Regierungspolitiker der bürgerlichen Demokratien England und Frankreich wirklich gut wegkommen. Das politische Vorbild, die Überschrift »Russisch antworten«, macht es deutlich, sitzt natürlich in Moskau, wo die Sowjetführung es im Unterschied zu der deutschen Regierung angeblich verstehe, Handelsverträge mit den Westmächten zu ihren Bedingungen aufzusetzen. Interessant an diesem Artikel ist außer der alten Frage, wie hältst du es mit dem großen Nachbarn im Osten, auch die Autorin. Ruth Fischer, ältere Schwester des Komponisten Hans Eisler, war eine der prominentesten Vertreterinnen des sogenannten linken KP-Flügels und ab 1924 sogar kurze Zeit Parteivorsitzende. Als solche trieb sie eine Bolschewisierung der Partei voran, überwarf sich allerdings bald schon mit Stalin und wurde aus der KPD ausgeschlossen. Von Nationalsozialisten wie Stalinisten erbittert bekämpft, lebte sie später in französischem und US-amerikanischem Exil. Es liest Rosa Loy.
Russisch antworten von Ruth Fischer. Vor wenigen Tagen ist der deutsch-russische Zwischenfall liquidiert worden. Der Polizeiangriff Herrn Severings in der Lindenstraße ist noch in aller Erinnerung. Monatelang hat man verhandelt. Herr Weiß, Leiter der IA, ging derweil in Urlaub. Beim Abschluss des Konflikts ist die deutsche Presse sehr still gewesen. Nicht ohne Grund. Die deutsche Regierung musste sich bequemen, den ausschlaggebenden Teil der russischen Forderung zu erfüllen. Die schuldigen Beamten werden bestraft und disziplinarisch gemaßregelt. Die deutsche Regierung missbilligt den Vorfall. 2/3 des Gebäudes der Handelsdelegation werden exterritorial erklärt. Herr Stresemann ist am Montag nach London gefahren. Aber vor der Aussprache mit den westlichen Freunden hielt er es doch für zwecksmäßiger, die Brücke nach Osten nicht ganz abzubrechen. Wir werden sehen, dass er alle Ursache dazu hat. Nur hat er es nach deutscher Diplomatenmanier auf die dümmste Art der Welt angefangen. Gestern erhielten wir die Nachricht von dem überraschenden Abschluss eines russisch-englischen Handelsvertrages. Die Labour Party hatte einmal in der Zeit vor der Ergreifung der Regierung ein außenpolitisches Programm. Einer der Hauptpunkte dieses Programms war der Frieden mit Russland, die Anerkennung Russlands und Aufnahme der Handelsbeziehungen. Die Labour-Regierung hat Sowjetrussland anerkannt, aber unter Bedingungen, die diese Anerkennung zu einem bloßen Fetzen Papier machten. Dann kamen monatelange Verhandlungen, die mehrmals hart am Rande des Abbruchs waren. Gestern wurde im Unterhause bekannt gegeben, dass der russisch-englische Vertrag abgeschlossen wurde. Über den strittigsten Punkt, die Anerkennung der Ansprüche der englischen Schuldner durch Sowjetrussland, enthält der Vertrag eine Versicherung, dass mit den Obligationsinhabern verhandelt wird. Als diese Bestimmung im Unterhaus bekannt wurde, erscholl auf den Bänken der Opposition, der Konservativen und Liberalen, lautes Gelächter. Als die englische Regierung vor ungefähr 6 Monaten die Anerkennungsnote an Russland abschickte, verlangte sie bedingungslose Anerkennung der englischen Schuldner seitens der Sowjetregierung. Deshalb kann man das Gelächter auf den Bänken der Opposition verstehen. Der Vertrag sieht vor, dass nach Abschluss der Kommissionsarbeiten über diese Punkte, die in einem besonderen Vertrag niedergelegt werden sollten, die britische Regierung dem Parlament einen Vorschlag unterbreiten wird, durch den die Sowjetregierung eine Anleihe garantiert bekommen soll. Ponsonby verzuckerte das Zurückweichen der englischen Regierung durch eine sehr schöne und schwungvolle Rede über die internationale Politik der MacDonald-Regierung, welche bezwecke, die Freundschaft der Nationen wiederherzustellen und die europäischen Völker empfinden zu lassen, dass endlich die Regierungen ihre Macht und Autorität nicht immer für kriegerische Zwecke benutzen, sondern zur Erhaltung des Friedens und der Brüderlichkeit, nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Am selben Tage, an dem der Friede und die Brüderlichkeit Russland gegenüber eine so große Rolle spielte, hören wir von einem Zwischenfall zwischen den Alliierten und den Deutschen. Bekanntlich sind Marx und Stresemann nach London gefahren. Bekanntlich hat die Regierung am Reichstag und auch anderswo feierlich erklärt, sie werde das Sachverständigengutachten nur dann annehmen, wenn die Ruhr geräumt wird und die Ruhrbahnen vollkommen von der französisch-belgischen Eisenbahnregie befreit werden. Kommunisten erlaubten sich, nachdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Alliierten gar nicht daran denken, die Ruhr zu räumen. Die SPD hat jetzt 2 Monate davon gelebt, dass das Sachverständigengutachten die Befreiung der Brüder an Rhein und Ruhr bringen wird. Herr Marx hat in der 2. Sitzung mit den Alliierten die Frage der Ruhrräumung und der französisch-belgischen Eisenbahnregie angeschnitten. Im Verlauf der Übersetzung ins Französische machte Herriot einen Zwischenruf, der in drastischer Weise die Verwunderung der französischen Delegation über den deutschen Standpunkt zum Ausdruck brachte. Auch MacDonald hat nach der Übersetzung ins Englische erklärt, dass Marx eine Reihe von Fragen angeschnitten habe, die mit dem Gutachten nicht zusammenhängen. Die Sitzung wurde sofort vertagt. Die deutsche Delegation hat darauf den deutschen Dolmetscher Dr. Michaelis durch einen anderen ersetzt, denn, so sagt Marx, er hätte nur den Wunsch der baldigen Räumung der Ruhr angesprochen, keinesfalls die Ruhrräumung aber als Bedingung der Annahme des Sachverständigengutachtens aufgestellt. Über die Räumung der Kölner Zone hat gestern MacDonald ebenfalls lang und breit gesprochen. Aus dieser Rede geht klar hervor, dass der Friede und die Brüderlichkeit gebieten, den Kölner Brückenkopf noch über die vertragsmäßige Zeit hinaus besetzt zu halten. Diese wenigen Tatsachen können genügen, um einen Blinden sehen zu machen. Auch die von den pazifistischen Phrasen der SPD verwirrten Arbeiter müssen bald begreifen, wohin sie die Politik der Stresemann-Marx-Hilferding führt. Sowjetrussland erzwingt sich die politische Anerkennung. Sowjetrussland erzwingt sich Anleihen, ohne auch nur einen einzigen Punkt der Errungenschaften der proletarischen Diktatur preiszugeben. Die englische Regierung orakelt von Friede und Brüderlichkeit, weil sie mit dem russischen Arbeiterstaat als einem Machtfaktor rechnen muss. Der englisch-russische Handelsvertrag erkennt ausdrücklich das Außenhandelsmonopol der russischen Regierung an. Die englische Regierung konnte nicht wagen, mit Russland zu brechen. Damit hätte die Regierung ihre Stellung in den Massen schwer erschüttert. Die englischen Arbeitermassen wollen den Frieden mit Sowjetrussland. Für Deutschland sehen der Friede und die Brüderlichkeit anders aus. Mit Deutschland könnten die Alliierten machen, was sie wollen, und sie werden mit ihm machen, was sie wollen, wenn ihre Rechnung stimmt, wenn die deutsche Arbeiterklasse ruhig bleibt. Wenn die deutsche Arbeiterklasse ohne Murren zu den Lasten, die sie trägt, noch die Lasten auf sich nimmt, die aus dem Dawes-Plan hinzukommen. Aber die Rechnung stimmt nicht. Die deutsche Arbeiterklasse wird es lernen, den Marx und Stresemann, den Herriot und MacDonald auf Russisch zu antworten.
Das war's. Schreibt uns gerne Kritik und Anregungen über aufdentaggenau@posteo.de. Und wir sagen bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.